Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir glauben, dass Gottes Liebe der Kern unseres Glaubens ist und unser Denken und Handeln prägt. Missverständnisse über sie können dazu führen, dass wir Gottes Liebe falsch verstehen oder falsche Erwartungen an andere stellen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die biblischen Facetten dieser einzigartigen Liebe erkunden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, liebe Teilnehmer hier an unserem Bibelgespräch, ich begrüße euch recht herzlich an den Bildschirmen. Ich begrüße auch hier meine Freunde. Ich fange hier beim Thomas an, bei der Jutta, beim Helmut. Am Ende bin ich auch dabei. Und wir wollen uns da jetzt gemeinsam Gedanken machen über diese heutigen Bibeltexte, die uns da vorgeschlagen werden. Bevor wir aber anfangen, möchte ich gerne ein kurzes Gebet sprechen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns hier heute einen neuen Tag gibst des Ausruhens, des Überlegens, des dir Naheseins. Wir bitten dich, dass du uns jetzt wirklich nahe bist nach deiner Verheißung, dass du unsere Gedanken lenkst und dass du uns auf die richtigen Ideen bringst durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Gut, dann schlage ich vor, dass wir gleich den ersten Text uns anschauen, der uns heute gegeben wird, nämlich Johannes Evangelium Kapitel 18, Vers 37. Und da bitte ich dich, Thomas, dass du anfängst und dass du gleich den Vers 38 auch noch mitnimmst.
Genau, Johannes 18, Vers 37 und 38. Jesus steht hier vor Pilatus. Und Pilatus fragt Jesus, so bist du also ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm.
Danke. Das ist doch ein interessanter Ausspruch Jesu, finde ich. Dann interessant ist auch die Reaktion des Pilatus. Und dann noch einmal interessant ist, dass nachdem Pilatus das zu Jesus sagt, er hinausgeht und sagt, er findet keine Schuld an ihm. Was bedeutet das hier? In welcher Diskussion befinden wir uns hier? Bist du ein König? Fragt er. Wie seht ihr das?
Ich meine, der Zusammenhang ist ja hier die ganze Zeit die Anklage von den Juden, von den Hohenpriestern. Sie werfen ja eigentlich Jesus vor, dass er sich selber zu Gott macht. Und Das ist das Todesurteil für ihn. Sie dürfen aber zu dieser Zeit natürlich selber nicht Hand anlegen. Also brauchen sie hier die Staatsgewalt, in dem Fall natürlich Pilatus. Und deswegen bringen sie Jesus zu ihm. Und Pilatus merkt während der Verhandlung, so verrückt ist Jesus nicht, wie er dargestellt wird. Und so schuldig auch nicht, wie er dargestellt wird. Und gerade dieser Dialog hier scheint dann auch Pilatus so wirklich davon zu überzeugen, also Jesus hat den Tod nicht verdient.
Also es kommt mir an der Stelle fast vor, dass der Pilatus echtes Interesse hat in diesem Augenblick. Gell? Das will ich fragen, was ist da los eigentlich? Wie verstehst du das? Bist du ein König? Und Jesus erklärt es ihm. Wie kommt die Erklärung Jesu in den Ohren des Pilatus an? Was denkt ihr? Denkt jetzt an die Römer, an die Pax Romana des ersten Jahrhunderts und an all das. Und dann sagt er, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. Und das Ganze ist noch wahr.
Ich meine, Jesus leitet das Ganze ja schon im Vers 36 ein. Er bringt eigentlich Pilatus darauf zu meinen, dass es ein König ist. Und Heinz, wie du richtig sagst, das Spannende ist, man hat den Eindruck, dass Pilatus sich normalerweise um so einen Gefangenen nicht viel Mühe gemacht hat. Also das war schnell besiegelt, das Schicksal, er hat das unterschrieben. Aber aus irgendeinem Grund hat dieser Gefangene seine ganze Aufmerksamkeit geweckt. Ja. Denn so einen hat er noch nie vor sich gehabt. Und weil er gesehen hat, wie ruhig der ist und was der zum Ausdruck bringt, hat er dann tatsächlich Interesse bekundet, weil er sowas offenbar noch nie gesehen hat. Und deswegen lässt er sich auf dieses Gespräch ein mit ihm überhaupt.
Und weckt auch Interesse, finde ich. Ich glaube, er wird neugierig durch das Verhalten von Jesus. Das ist eine Souveränität, die er bei keinem anderen gefunden hat.
Was bedeutet seine Frage nach, was ist Wahrheit? Was geht ihm da durch den Kopf?
Wir haben jetzt nur die Buchstaben, ja. Es könnte so ein bisschen wirklich interessant oder sag ich mal, vom echten Interesse sein. Ja, was ist Wahrheit? Es könnte vielleicht aber auch so ein bisschen schmunzelnd sein, fast vielleicht spöttisch. Ja, was ist schon Wahrheit?
Ja, ja, genau.
So ungefähr, weil die behaupten, das ist Wahrheit und die anderen sagen genau das Gegenteil und sagen auch, das ist Wahrheit. Ja.
Und das war nämlich damals so. Also im ersten Jahrhundert, die ganze Wahrheitstheorie der Griechen, die ja Pilatus zweifellos gekannt hat, hat sich längst überlebt und die Frage war, wo stehen wir jetzt? Und da kommt einer und sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Also hörst du mich?
Ja.
Der Pilatus sieht sich ja dadurch selber in Frage gestellt, nicht? Und es ist so ein bisschen eine Ausflucht, kommt mir vor, so ein bisschen nicht.
Ich meine, ganz ernst kann er die Frage nicht gemeint haben, weil er gibt Jesus nicht die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ja. Also er fragt die Frage zwar, aber geht dann gleich wieder raus, was schade ist an diesem Punkt, dass mich nicht interessiert, wie Jesus diesen Dialog weitergeführt hätte.
Gut, er findet jedenfalls keine Schuld an ihm. Und ja, ich wollte dich nicht auf.
Nein.
Okay, ich dachte, du hättest was gesagt.
Ich hätte einen kurzen Gedanken dazu, weil wir sind ja hier im Johannes-Evangelium und die Frage wird schon beantwortet, was Wahrheit ist.
Ja.
Weil Jesus bezieht es auf sich.
Ja.
Und er sagt, ich bin Weg,
der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ja.
Ja.
Genau. Wer es der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das ist ein Satz, der eigentlich etwas zum Klingen hätte bringen sollen bei Pilatus. Es vielleicht auch getan hat, aber Pilatus hat darauf nicht reagiert. Zumindest sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Und auch dieser Satz, den finde ich interessant im Kontext der heutigen Lektion. Was wäre denn, das ist vielleicht etwas überdreht, aber im Grunde genommen ist es schon die Frage, was wäre denn die Schuld Gottes? Woran wäre Gott schuld? Ich finde keine Schuld an ihm, sagt Pilatus, ohne zu wissen, was er damit sagt. Ich bring's, ja bitte.
Na eben die Verantwortlichkeit. Warum sind sie in dieser Welt, wo es drunter und drüber geht?
Genau.
Also
das ist ja das, was der Teufel Gott vorwirft. Nicht? Ja. Da gibt es eine interessante Geschichte aus der Philosophiegeschichte, da sagt ein englischer Denker, ein Empirist, David Hume, sagt an einer Stelle, also diese alten griechischen Fragen, sagt er da, sind immer noch unbeantwortet, nicht? Wenn es eben einen Gott gibt, der allmächtig ist, wieso schafft er dann das Leid nicht ab? Und wenn es einen allmächtigen Gott gibt, der auch allgütig ist, wieso macht er dann kein Ende mit all dem Leid? Das Leid ist doch da. Also kann es doch keinen allmächtigen und allgütigen Gott geben. Das ist eine Argumentation, die wird heute noch an Wahrheitstafeln durchgerechnet und man kommt immer wieder drauf, diese Argumentation ist gültig. Und Gott ist entweder nicht existent oder schuld. Das ist doch infam, oder? Wie würdet ihr darauf reagieren?
Wobei für mich hört sich das so ein bisschen an, man geht quasi von dem Ist-Zustand aus, es gibt das Leid. Und man versucht daraus halt zur Schlussfolgerung, weil es das Leid gibt, kann es diesen guten Gott nicht geben.
Ja.
Ich meine, natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ein Pferd hat vier Beine, heißt es nicht unbedingt, dass alles, was vier Beine hat, ein Pferd ist. Und wenn es regnet, dann ist die Straße nass, aber es muss ja nicht geregnet haben, wenn die Straße nass ist. Also hier muss man aufpassen, ob er wirklich alle Komponenten und alle Sichtweisen inkludiert hat. Es wird uns halt, oder ich sag's mal so, wir brauchen eine Offenbarung. Weil von allein dem, was wir sehen können oder was wir vor Augen haben, sehen wir nicht, was hinter den Kulissen passiert. Und die Offenbarung zeigt uns, dass da mehr passiert ist, als das, was wir sehen können.
Wenn also Christus als Sieger bezeichnet wird, ja, worüber oder über wen siegt er dann?
Wir haben diesen Text in der Sabbat schon noch drinnen, dass er eben gekommen ist, um das Werk des Teufels zu zerstören.
Genau.
Ein Stück weit die Antwort drauf. Ja.
Er siegt über seinen Feind. Sein Erzfeind.
1. Johannes 3, Vers 8. Der Erzfeind, also, das sagst du, der Erzfeind wäre dann sozusagen der Teufel, aber der Teufel ist heute nicht modern. Das ist auch ein Problem, das wir heute haben. Nicht? Also, der liebe Gott vielleicht noch, wenn man ihn irgendwie sich vorstellt, könnte durchgehen, aber der Teufel geht nicht mehr durch.
Oder aber schon, aber er wird nicht in Zusammenhang gebracht mit ihm. Weil ich glaube, es gibt schon auch genügend Leute, die, ich sag mal, dem Teufel anhängen, bewusst.
Im Sinne der Faszination, die von ihm ausgeht, ja, das
genau,
meinst du.
Genau, ja? Und auch sagen, wir huldigen ihn und so weiter. aber man bringt ihn jetzt nicht in Verbindung mit dieser Handlung, die verknüpft er ist mit auch dem Auftrag von Jesus und dieser Frage.
Also in der Bibel wird der Satan als Gegenspieler Gottes gezeichnet. Mhm. Nicht? Da gibt es also keine Sympathie für den Teufel in der Bibel. Mhm. Gibt es keine Sympathie für den Teufel.
Ja? In dem Zusammenhang finde ich die Hiob-Geschichte spannend, denn die ist auch Leuten bekannt, die mit Glauben nicht viel am Hut haben. Mhm. Und die ist auch in den Nachrichten geprägt. Wenn etwas Schlimmes passiert, redet man von Hiobsbotschaften. Mhm. Und es ist spannend hier, denn hier tritt der Teufel tatsächlich auf. Und hier tritt er als einer auf, der wirklich durcheinander wirft. Denn in Hiob ging es vorher gut, bis der Teufel eben kommt. Und danach ist nichts mehr gut. Also das passt hier ein Stück weit ins Bild, dass das Leid eben nicht vom lieben Gott kommt, sondern dass es hier einen anderen Durcheinanderwerfer gibt.
Wobei es ja der Hiob nicht wusste, ne? Er wusste das nicht. Und das ist ja das, er hatte nur seine Perspektive. Mhm. Und die, von denen du vorher redest, zum Beispiel, ich denke auch gerade so Atheisten, die einfach nur von sich aus schließen und sagen, so, ganz gerade raus, entweder oder, das ist für mich nicht existent. Und sich zum Maßstab machen, ja, dann haben die nur die Perspektive. Mhm. Und dann haben sie keine Antwort. Aber wir haben ja eine Vogelperspektive. Mhm. Wir haben einen Hintergrund.
Wir haben die Situation, dass in der Bibel gleich in den ersten Kapiteln, das wäre praktisch das Erste, was entstanden ist von der Bibel, das ist praktisch das Buch Genesis, in den ersten Kapiteln wird es schon aufgezeigt, dass es diese Auseinandersetzung gibt, wo ein Widersacher da ist, der tatsächlich die Schöpfung Gottes stört. Nicht? Und das Buch Hiob, das du erwähnt hast und das du auch erwähnt hast, das ist, oder du hast es, das Buch Hiob, das ist ja auch eines der ältesten Bücher der Bibel. Nicht? Und Ellen White sagt, Mose habe es geschrieben, gemeinsam mit dem Buch Genesis, als er in der Wüste Midian der Schafhirte war. Ist es nicht interessant, dass die ältesten Bücher der Bibel genau diese Fragen aufwerfen? Als ob es die ältesten Fragen der Menschheit wären, nicht? Ja. Ist Gott schuld an unserem Elend? Und was ist die Rolle des Widersachers? Und wie stehen wir dazu? Verstehen wir, dass da ein Kampf tobt und wir sind einfach ein Teil dieses Kampfes geworden? Aber Gott ist nicht gegen uns. Ja. Nicht? Das ist ja die Frage, die dann ganz laut in unserem Kopf widerhallt. Nicht? Ist Gott es der gegen uns ist? Nein, Gott ist nicht gegen uns. Schauen wir uns an als nächstes im Römerbrief. Römer Kapitel 3, 23 bis 26. Jutta, kannst du das lesen, bitte? Mhm. Und auch dann noch aus Kapitel 5, Vers 8.
Nochmal, sag nochmal Römer.
23 bis 26.
Mhm. Okay. Also Römer 23 bis 26. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt in seinem Blut als Sühnopfer, damit Gott erweise seine Gerechtigkeit. Denn er hat die Sünden vergangener Zeiten getragen in göttlicher Geduld, um nun zu diesen Zeiten seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, des Glaubens an Jesus.
Also das ist ja schon sehr komplex an der Stelle. Vielleicht unterbrechen wir hier und heben uns Römer 5 noch auf. Diskutieren wir mal diese vier Verse. Die sind, finde ich, komplex genug. Also was wird hier genau ausgesagt? Fangen wir an in 23.
Mhm. Ja, im Grunde werden erstmal alle Menschen auf eine Ebene gestellt. Sie sind alle Sünder. Sie haben alle gesündigt und es wird auch darauf hingewiesen, dass sie diese Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, also auch dieses ursprüngliche Bild, nachdem sie geschaffen wurden, dieses Bild Gottes, dass sie das nicht haben, dass sie es verfehlen.
Also niemand hat irgendeinen Stein im Brett, das ist die klare Aussage.
Mhm. Und bei 24 dann, keiner wird mit einem Verdienst zu ihm kommen. Also da werden wir auch alle gleichgestellt.
Es gibt keine Leistung, die vor Gott zählt, die von uns kommen könnte. Es gibt keinen Verdienst, dessen wir uns rühmen könnten. Es ist auch kein Unterschied. Was meint er hier mit dem Unterschied? Er redet ja hier im Kapitel 3 von den Heiden und von den Juden, nicht von den Griechen und von den Juden. Er meint, es gibt keinen Unterschied. Selbst die, die Bescheid wissen über Gott und über sein Gesetz, haben auch keinen Vorteil. Denn sie sind alle in derselben Situation. Sie sind alle Sünder. Wer gerecht gesprochen wird, wird aus freien Gnaden. Und das sonst gar nichts. Das wäre sozusagen die Begründung. Und dann ist Jesus Christus sozusagen das Hauptthema, und dieser Jesus Christus, der uns die Erlösung gebracht hat, der wird jetzt noch einmal in 25 und 26 zur Zentralperson. Was ist mit diesem Jesus passiert? Vers 25. Was hat Gott da gemacht?
Also hier wird das Wort Sühnopfer verwendet.
Was hast du noch anzubieten?
Ja, mehreres, ne? Zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen.
Ja. Hat jemand in der Runde eine andere Übersetzung, wo nicht Sühnopfer steht? Mhm. Habt ihr alle Sühnopfer?
Ja, ich habe auch Sühnopfer.
Das griechische Wort an dieser Stelle ist Hilasterion, nämlich der Gnadenthron. Das Problem ist nur, wieso kommt da jetzt plötzlich die Heiligtumslehre rein? Wieso spricht er vom Gnadenthron? Das ist dieser Deckel der Bundeslade. Den hat sozusagen, Gott hat Jesus zum Gnadenthron gemacht. So steht es wörtlich da. Was bedeutet das? Und ich glaube, das ist das Problem der Übersetzer, weil die fragen sich auch, was bedeutet das? Und ich meine, Sühnopfer passt ja thematisch dazu. Jetzt übersetzen sie das mit Sühnopfer. Aber es bedeutet Gnadenthron.
Ja, er deckt zu.
Er deckt, ja, er deckt alles zu. Ja. Was macht der Gnadenthron? Könnt ihr das schildern?
Das sind die Cherubim, die über mehr oder weniger unterhalb liegen, die 10 Gebote.
Genau.
Und ja, und Jesus ist halt der, wenn er der Gnadenthron ist, der das Alte einfach zudeckt, weil er selbst dafür das Sühnopfer eben gewesen ist.
Genau. Das heißt also, wir könnten sagen, der Gnadenthron macht die Anklage des Gesetzes zunichte.
Ja.
Das haben wir ja vorher im Kapitel 3, wenn ihr euch erinnert, da heißt es mal, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. War wir also vorher, nicht? Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, wenn klar wird, dass wir Sünder sind, und dann kommt Jesus, der Gnadenthron ist, und da hast du dann die Gegenwart Gottes, dann bedeutet das, dass die Verurteilung, die das Gesetz über uns aussprechen muss, nicht mehr wirksam wird durch Jesus. Er hat sie weggenommen. Und jetzt kommt es interessant. Was wird dadurch gezeigt? Nämlich, wir werden gerecht ohne Verdienst aus seiner Gnade durch seine Erlösung, weil er der Gnadenthron ist. Aber wer hat das gemacht, dass Jesus der Gnadenthron ist? Da geht es wieder ums Gottesbild. Mhm. Wer hat das gemacht, dass Jesus der Gnadenthron ist?
Vers 25 wird ganz klar gesagt, dass es Gott ist.
Gott hat das gemacht.
Der ihn dazu bestimmt hat.
Und dann hat Gott das gemacht, aus welchem Grund? Damit er, und das hast du schön, das ist eine schöne Übersetzung, damit er seine Gerechtigkeit darbiete, dadurch, dass er Sünde vergibt. Das ist nicht das gewohnte Gottesbild, oder? Das ist nicht das gewohnte Gottes.
Und das Spannende hier ist, da schließt sich wieder der Kreis mit dem, was wir zuvor angeschaut haben, dass selbst der größte Herrscher, der Macht über Jesus hat, Pilatus selbst aussprechen muss, an dem ist nichts zu finden. Mhm. Also nur deswegen kann er das geben. Es ist ihm seine Gerechtigkeit. Der hat nichts an ihm gefunden. Mhm. Und deswegen wird das hier wieder ein Stück weit bestätigt, dass er es deswegen auch tun darf. Ja.
Das stimmt, genau so. Aber ich möchte noch was wissen. Wieso erweist Gott seine Gerechtigkeit dadurch, dass er Sünde vergibt? Denn das ist das, was Paulus hier sagt. Das ist das, was uns nicht im Traum einfiele. Hätte es Paulus nicht gesagt, wird uns im Traum nicht einfallen, dass Gott seine Gerechtigkeit dadurch beweist, dass er Sünde vergibt. Aber es ist alttestamentlich. Ich hole euch mal ins Deuteronomium. Gehen wir da rein? Es ist alttestamentlich. 5. Buch Mose, Kapitel 7. Vers 7 und 8. Den ersten Teil einfach. Helmut, sei so nett. 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 7 und 8. Den ersten Teil.
Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz zu euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte.
Also zwei Gründe. Warum hat er die rausgeholt? Weil er sie liebt und weil er sein Versprechen halten will. Und da gibt es ein Versprechen, das Gott gegeben hat, lange, lange, lange vorher. Und auf das, übrigens auch Paulus, damit sind wir wieder in Römer, Bezug nimmt. Gehen wir mal in Römer 5 und schauen wir dort die Verse 8 bis 10. Thomas, ich bitte dich jetzt wieder.
Okay.
Römer 5, 8 bis 10 und hören wir genau, wie er das formuliert in Vers 8 und in Vers 10.
Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben?
Habt ihr es gehört mit den Feinden? Als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Und da gibt es ein Versprechen, da greift Gott selber den Begriff der Feindschaft auf. Wollen wir das lesen?
Ja.
Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Bitte, Jutta.
3, Vers 15, Mose, 1. Mose. Ja. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Also, Gott spricht zu
Schlange.
Zur Schlange. Die Schlange steht für den Satan, nicht? Gott spricht zur Schlange, zum Satan, ich will Feindschaft machen zwischen dir und der Frau. Paulus sagt im Römerbrief, früher waren wir Feinde Gottes. Und die frohe Botschaft ist, dass der liebe Gott sagt, na, die Feindschaft soll zwischen den Menschen und dem Teufel sein, nicht zwischen den Menschen und mir. Und das ist eine frohe Botschaft von Anfang an, nicht? Er wird Feindschaft schaffen zwischen den Menschen und dem Teufel. Und da im Römerbrief sagt er, Gott hat das alles selber gemacht, dass er aus uns wieder seine Freunde macht, denn Jesus hat das für uns getan, als wir noch seine Feinde waren. Ich komme nochmal zurück auf diese Frage nach dem Verdienst. Es ist wohl einleuchtend, wenn wir sagen, es gibt überhaupt nichts, was wir Gott in irgendeiner Form geben könnten, dafür, dass er mit uns das macht. Wir müssen erkennen, dass das rein seine Gnade, seine Zuwendung, seine Liebe ist und das ist eben seine Gerechtigkeit, dass er seine Versprechen hält. Gott hat die phänomenale Eigenschaft, alles zu tun, was er sagt. Wenn er was versprochen hat, dann hält das auch. Und deshalb ist er gerecht. Und wir Menschen nicht. Denn wir sagen viel und tun es nicht. Das ist unser Problem. Und aus diesem Grund kommt es dazu, dass also Jesus Gott seine Gerechtigkeit darbietet, dadurch, dass er Sünde vergibt. Denn er zeigt damit, dass er Wort hält, dass seine Versprechen gültig sind. Und dass alles, was er uns versprochen hat, als wir noch seine Feinde waren, er eingelöst hat und er uns zu seinen Freunden gemacht hat. Ich finde das so eine tolle Theologie, die Paulus da entwickelt, wo er überall hernimmt und zusammen diesen Gedankenstrang entwickelt hier im Römerbrief. Es ist etwas ganz Großartiges, was hier von der Bibel offenbart wird, hier im Neuen Testament. Und das geht tief. Wir als Christen sind sozusagen Verkündiger dieser Botschaft, dass alle Menschen wissen, dass sie bei Gott angenommen sind. Die Feindschaft, die nun ausgetragen werden soll, wird in der Bibel auch beschrieben. Noch einmal in Offenbarung 12. Helmut, bist du so freundlich? Liest Offenbarung 12, die Verse 10 bis 12.
Offenbarung 12, ab Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlicher Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er nun weiß, dass er nur wenig Zeit hat.
Ja, danke. Es ist diese Szene, in Vers 9 wird sie eingeleitet, mich, es erhob sich ein Streit im Himmel, oder Vers 7 beginnt das schon, es erhob sich ein Streit im Himmel zwischen Michael und seinen Engeln und dem Drachen und seinen Engeln. Und dann wird geschildert, dass dieser Streit, also dieser Krieg so ausgeht, dass eben des Teufels Stätte im Himmel nicht mehr gefunden wurde. Zur Orientierung, wo sind wir da im Text der Offenbarung? Welche Szene wird hier genau geschildert? Da könnte es ja durchaus verschiedene Meinungen geben.
Ich glaube, dass die Szene geschildert wird, nachdem Jesus den Sieg errungen hat und der ganze Himmel Teil dessen geworden ist, dass er das Opfer gebracht hat, ist er dann zurück hinaufgekehrt und dann gab es diesen Kampf und der ganze Himmel hat gewusst, den Schurken, den wollen wir im Himmel nicht mehr haben. Und dann ist er ein für alle Mal rausgeschmissen worden. Mhm. Ich zitiere hier auch gern die Hiob-Stelle, weil da sehen wir, dass der Teufel eben noch Zugang hatte.
Ja.
Und von daher muss es eigentlich ein Kampf sein, der danach stattfindet, weil nach dem Ereignis der Kreuzigung freut sich der ganze Himmel, dass er dort eben nicht mehr sein darf.
Und ich möchte, dass wir das für alle, die zuhören, auch ganz klar sagen, auf welchen Vers beziehen wir uns, wenn wir das jetzt so darstellen, wie du es dargestellt hast, auf welchen Vers hier beziehen wir uns?
Vers 11 wird es ja gesagt, wenn sie sagen, dass sie ihn überwunden haben durch das Blut des Lammes, dann ist es danach.
Es kann nicht vor der Kreuzigung gewesen sein, das ist ganz klar. Damit hätten wir das gezeigt und wissen jetzt auch, es hat sozusagen diesen Moment gegeben. Diese Geschichte, der Teufel hat nur mehr wenig Zeit, wie soll man das jetzt deuten? Immerhin liegt das auch schon 2000 Jahre zurück. Wie seht ihr das? 2000 Jahre? Lebt keiner von uns, so normal. Warum ist das wenig Zeit?
Ja. Was ist Zeit bei Gott?
Ja, genau. Was ist Zeit bei Gott? Ja. Ne? Aber weißt du, Heinz, was mich beschäftigt, ist zum Beispiel, was sagst du denen, die sagen, es ist einfach schon zu lange so schlimm auf dieser Welt?
Ganz genau.
Also warum greift er nicht viel früher ein? Meinetwegen gibt es den Gegenspieler, aber wenn es einen liebenden Gott gibt, warum greift er nicht früher ein?
Warum dauert das so lang? Nicht? Das Leid hört ja nicht auf und wir dürfen ja auch annehmen, und das müssen wir annehmen, wenn wir jetzt Gott so darstellen, wie wir es tun in dieser Runde, dass ja der liebe Gott selber leidet. Also es ist ja nicht so, der liebe Gott steht da und wir sagen, lieber Gott, wie lange tust du nichts? Da ist so viel Leid auf dieser Welt, müssen wir dich noch dran erinnern, mach endlich was. So ist es ja nicht, da würden wir Gott ganz falsch darstellen. Ich meine Gott selber, wieso dauert das dann so lange? Ja, das ist eine gute Frage.
Also ich glaube, da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das jetzt da erklären könnte.
Bitte.
Mir fällt dieses Gleichnis vom Unkraut ein und von den Samen, wo eben Jesus sagt, dass beides aufgehen soll. Dass man erkennt, was das Unkraut ist und was eben der gute Weizen ist. Und Gott braucht es hier an dieser Stelle nicht, dass es so lange dauert. Aber seine Geschöpfe brauchen es, damit sie sehen, wohin führt das Ganze. Das führt uns ja automatisch zu dieser Frage hin, warum hat Gott den Teufel nicht viel früher vernichtet? Und das muss man ganz klar damit beantworten, dann hätte sich das ganze Universum vor dem lieben Gott gefürchtet, weil sie nicht nachvollziehen hätten können, was das wirklich für ein böser Schurke ist. Und deswegen braucht es unter Anführungszeichen diese lange Zeit, damit er jeder sehen kann, wie das Böse ausreift und wie weit der Böse es sogar mit Jesus gebracht hat. Der Himmel selbst hat anscheinend 4000 Jahre gebraucht bis zur Kreuzigung hin, bis sie dann verstanden haben, jetzt aber Schluss im Himmel mit dem. Und die Menschen brauchen dann noch die restliche Zeit, um das wirklich, der Kampf, der gefochten wird, der soll für alle Zeit und Ewigkeit fertig gefochten sein. Das soll ja nie wieder entstehen. Und deswegen braucht es anscheinend diese Zeitspanne.
Ja, was sagt ihr? Also mich hast du schon überzeugt. Das ist eine tolle Argumentation für mich. Was sagt ihr?
Ich fand auch in Römer 3, 25 haben wir ja gelesen, am Ende steht dann da, denn er hat die Sünden vergangener Zeiten getragen in göttlicher Geduld.
Ja.
Das heißt, er hat wirklich diese schon lange Langmut, um das dem ganzen Gewehr zu halten. Und dann wird ja ein Ende gesetzt mit seiner Wiederkunft und mit seinem Gericht.
Vielleicht müssten wir uns einfach einig sein darüber, ich meine jetzt nicht uns vier, aber generell als Menschen, dass wir es nicht dem lieben Gott ankreiden. Dass wir einfach sagen, was immer der liebe Gott tun muss, damit das zu einem guten Ende kommt und es eine Ewigkeit lang hält, das muss er tun und das wird er tun. Und wir müssen einfach im Vertrauen davon ausgehen, dass der liebe Gott diese Welt nicht umsonst leiden lässt. Denn das ist ja der geheime Vorwurf, der da drinnen steckt, nicht? Und den dürfen wir nicht teilen. Da müssen wir also sagen, na, wer diesen Vorwurf dem lieben Gott machen will, dann ohne uns, so auf diese Art.
Wenn hinzu kommt ja noch der Gedanke, wir haben in Daniel Kapitel 8 diesen Hinweis, dass es noch dauert ein Stückchen, 2300 Jahre morgen, also mindestens bis 1844.
Ja.
Und in Apostelgeschichte sagt ja dann Paulus auch, dass der Herr einen Zeitpunkt festgelegt hat, wo er die Welt richtet. Also wenn man da jetzt schaut, von 1844 bis heute ist dann auch nicht mehr so weit. Ja.
Ist nicht mehr so weit, jetzt, ja.
Das sind ja keine 2000 Jahre mehr. Und ich denke ja, ich sehe das genauso. Ja, nicht nur wir warten, auch er wartet. Und unser Warten ist im Vergleich zu Gottes Warten doch relativ kurz, weil unser Leben ist, wie es heißt, 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt.
Ja.
Genau.
Ja.
Die wenige Zeit, auf die du dich zuerst, von der du gesprochen hast, zeigt, dass anscheinend nicht mehr gleich viel Zeit davor und danach ist. Ja. Und wir haben vorher eben 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, jetzt haben wir zwei
oder länger.
Und was auch spannend ist, einerseits die wenige Zeit, aber nach der Kreuzigung hat jeder erstmals gesehen, jetzt wurde der Feind besiegt. Also jetzt ist es ein besiegter Feind. Und aufgrund dessen, dass er besiegt ist, gibt es danach weniger Zeit, weil es nicht mehr so viel Zeit braucht, wie es vorher gebraucht hat, bis auf das Hinschauen, was da passiert. Und danach geht's schneller und es ist im Vergleich weniger Zeit.
Also das, was du erwähnt hast wegen der Prophezeiung, nicht, und wegen der Zeitspanne, die da in Daniel vorgegeben wird, muss uns natürlich zu denken geben an der Stelle. Und die Frage bleibt immer noch offen, ja, für wen braucht das so lange? Er hätte es ja auch kürzerweise sagen können, nicht so auf diese Art. Aber Tatsache ist offensichtlich, dass damit das alles sich entwickelt und damit man sehen kann, wie das ewig Böse ewig wiederkehrt und dass keine Fragen offen bleiben, offensichtlich hat es das gebraucht. Ja. Ich persönlich habe eine innere Reaktion auf sowas. Ich denke mal, alles, was ich sagen würde, was den lieben Gott in Frage stellt, in seiner Motivlage, in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht, möchte ich nicht sagen. Denn das macht der Teufel sowieso. Und ich möchte nicht ein Argument bringen, wo ich diese Art von Argumentation mitbediene. Das ist so meine innere Haltung, dass ich mir denke, auch wenn mir nichts mehr einfällt und ein anderer wird mich da jetzt wirklich an die Wand argumentieren und will sagen, na, tut mir leid, aber ich möchte nicht Gott in Frage stellen. Was er tut, das tut er und fertig. Und wenn er noch will, dass das nochmal, weiß ich, wie lange dauert, dann dauert halt so lang. Niemand von uns muss sich beschweren. Keiner wartet länger als ein paar Jahrzehnte. Nicht?
Ich würde dazu sagen, wenn wir sehen, dass Jesus für uns gestorben ist, also eine Gottheit ist für uns gestorben, dann können wir auch die Garantie haben, dass er uns nicht unnötig lange hinhält oder leiden lässt, weil er keine Freude hat daran. Er ist Liebe in Person, Liebe in Kreation, wie er ist als Gott. Und deswegen denke ich, dass alleine der Tod von Jesus zeigt es uns, dass wir ihm vertrauen können, dass das andere genauso weise durchdacht ist und er das Ende zum richtigen Zeitpunkt setzt.
Und dass Gott eben wirklich auch in seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, dass er keine Fehler macht. Und darum jetzt auch, egal wie lange es dauert, es ist nichts Falsches. Ja, damit ihm später keiner den Vorwurf machen können, hätte es schon 100 Jahre früher aufhören können.
Also diese Art, den lieben Gott zu verbessern, so quasi, wenn ich Gott wäre, dann würde ich das gescheiter machen. Davon nehmen wir Abstand. Gut, den Abschluss unserer Gesprächsrunde heute macht ein Text aus dem Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Wer ist dran? Bitte, ja.
Also es ist ein Lied, Jesaja möchte ein Lied singen von... Er sagt hier, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um, er säuberte ihn von Steinen, er bepflanzte ihn mit edlen Reben. und mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, von Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern, ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe, es war blutiger Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit, und siehe da, es war Geschrei über Schlechtigkeit.
Also die Erklärung des Gleichnisses wird gleich mitgeliefert. Wir müssen uns die Frage gar nicht mehr stellen, was Gott hier meint. Es ist offensichtlich die Geschichte rund um Israel, sein Volk, das einfach die Frucht, die der liebe Gott sich gewünscht hätte, nicht bringen wollte. Jetzt kommt die Frage, wie hat Jesus dieses Gleichnis dann verwendet? Und wie mussten seine Zuhörer ihn verstehen?
Ich bleibe mal kurz noch hier zur Zeit von Jesaja. Im Grunde in diesem Lied stellt er ja auch diese Frage, ja, was konnte man in meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Im Grunde steht genau diese Frage da. Ja. Hat denn jetzt mein Geliebter irgendwas falsch gemacht? Hat er irgendwas unterlassen? Hätte er irgendwas noch mehr tun sollen? Und das Volk muss quasi hier ein Urteil sprechen. Und das Urteil muss eigentlich ganz klar lauten, nein, er hat keine Fehler gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. Es liegt nicht an ihm.
Es liegt nicht an ihm.
So, woran liegt es dann?
Ja. Und Jesus schlägt in dieselbe Kerbe. Nicht? Die Stelle ist Matthäus Kapitel 21. Ich glaube, wir lesen das jetzt nicht mehr aus Zeitgründen, aber wir diskutieren das jetzt. Wie geht Jesus, weil Jesus hat ja offensichtlich auf Jesaja 5 angespielt in Matthäus 21. Wie geht er jetzt mit dem Gleichnis um? Da geht es auch um die Frucht des Weinbergs. Da geht es auch um die Weingärtner. Da geht es um, und was ist seine Schlussfolgerung? Denn die Schlussfolgerung, die wird in Jesaja noch nicht getroffen. Das habt ihr gesehen, nicht? Gott beklagt sich im Gleichnis, das der Prophet Jesaja bringt. Er beklagt sich, aber er zieht noch nicht den Schlussstrich, den Jesus zieht. Der kommt in Vers 43 dann.
Ja, zuerst einmal muss gesagt werden, dass es erschreckend ist, wie die Pharisäer damit umgehen. Denn als sie das Gleichnis gehört haben, steht in Vers 45, haben sie sofort erkannt, dass er über sie redete.
Ja.
Warum haben sie das erkannt?
Ja.
Also warum war ihnen das so deutlich und auch verrückt? Er prophezeit ihnen, was sie tun werden und sie tun es trotzdem. Also das ist ja eigentlich, ja dümmer geht es ja eigentlich gar nicht. Er warnt sie, tut das nicht, sie checken, dass sie das sind und bringen ihr Vorhaben trotzdem zum Ende.
Ja, an der Kreuzigung zitieren sie Psalm 22 und sagen genau die Worte, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab, soll er ihn retten, wenn er Lust an ihm hat und solche Sachen, das kommt alles vor. Sie zitieren das und in ihrem Hass realisieren sie offensichtlich nicht, wie hier Prophezeiungen erfüllt werden, auch durch ihr Tun. Was ist das Endergebnis? Sie sehen, dass er das auf sie gesprochen hat. Sie hassen ihn dafür. Ich meine, das ist ja eine der Schlüsselstellen, die dann nachher zur Verfolgung Jesu und Kreuzigung führen auch. Nicht? Das gehört ja dort dazu. Was sagt er ihnen da ganz klar? Ja. Das ist etwas, was auch seine Jünger nach der Auferstehung noch nicht alle verstanden haben.
Das ist richtig, ja. Ja, also im Grunde nach wie vor, das Ziel ist die Frucht. Er wünscht sich die Frucht. Er möchte die Frucht auch einfordern. Ja. Er schickt quasi extra, auch so heißt es hier in dem Gleichnis, Knechte. Ganz kleinen Hinweis auch auf die Propheten, bis dahin, dass er seinen Sohn schickt. Und jedes Mal sind es aber die hier, man würde sagen, den Weinberg gepachtet haben, die Knechte und sogar den Sohn umbringen. Und drum kündigt er an, er nimmt es ihnen weg. Und gibt es denen, die wirklich bereit sind, auch die Frucht zu bringen.
Man könnte sagen, dass das wäre sozusagen das Weinberggleichnis 2.0, ja, wo es dann zu Ende erzählt wird. Und das Ende ist dann praktisch, dass Israel seine Vorrangstellung, und zwar nicht im Sinne der Macht, sondern im Sinne des Auftrags, verliert. Es kriegt nicht mehr diesen Auftrag. Den Auftrag kriegen jetzt die Nachfolger Jesu, die an ihn glauben, die sich eben von ihm leiten lassen, und die werden dann sozusagen das Reich Gottes verkünden. Mhm. In dieser Betrachtung heute ging es ja um die Frage, was hätte Gott besser machen können? Was hat er noch nicht gemacht? Das war die Frage. Und ihr habt es ja schon zum Ausdruck gebracht, er hätte nichts besser machen können. Er hätte eigentlich alles gemacht. Das wäre so jetzt unsere Schlussfolgerung auch hier. Die letzten Texte sagen das nochmal. Ich zitiere Offenbarung 15, Vers 3. Da sagen sie alle, die am Ende da vor Gott stehen und singen am Sieg und singen das Lied des Mose und das Lied des Lammes und sagen, groß und wundersam sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, deinen Namen preisen, denn du bist allein heilig. Das ist eine große Rechtfertigung Gottes, die da ausgesprochen wird, nicht? Das ist ganz kolossal, und auch in Offenbarung 19 kommt das auch zum Ausdruck, wo da die Wiederkunft geschildert wird in den ersten Versen. Das, was passiert, wenn Gott mit dieser Welt ein Ende macht, ist, dass zuerst festgestellt wird, du Gott hast richtig gehandelt. Du hast uns alles gegeben, was du versprochen hast. Durch dich allein sind wir heute hier, wo wir stehen. Und es gibt nichts, was wir dir vorwerfen könnten. Im Gegenteil, wir müssen uns selber fragen, warum wir so lange gebraucht haben, dass wir das verstehen.
Und das erkennen alle.
Ja.
Nicht nur die Gläubigen.
Ja, nicht nur die Gläubigen. Und das wäre sozusagen die Heimaufgabe heute. Liebe Leute, ihr, die ihr da zuhört und zuschaut, überlegen wir uns doch mal, was Gott in unserem Leben schon alles gemacht hat. Wie er uns gepackt hat, wie er uns geführt hat, dass wir an dem Punkt stehen, wo wir heute stehen. Überlegen wir, für wie viel wir Gott dankbar sein müssen in unserem Leben. Ich glaube, das ist wert, dass man darüber nachdenkt. Und dass wir daraus auch eben das Vertrauen schöpfen für die Zukunft, dass er uns recht führen wird bis zum Ende und dass er alle seine Versprechen erfüllen wird. Du hast jemanden, um den du Leid trägst. Du hast jemanden, um den du dir Sorgen machst. Vertraue in diesem Gott an, der alle liebt und der alle seine Versprechen hält. Er wird niemanden zurücklassen. Vertrauen wir alles ihm an. Das ist meine Bitte. Und ein paar Gedanken wert. Lieber Thomas, magst du mit uns beten?
Okay, gut.
Danke dir.
Kann ich mal. Unser allmächtiger Gott, wir sind so dankbar. Wir haben allen Grund, dich zu loben und dich zu preisen. Denn du offenbarst in deinem Wort, was du vollbracht hast, um uns zu erlösen. Es ist deine Gerechtigkeit, die dadurch klar und deutlich sichtbar wird. Gleichzeitig schenkst du uns die Rechtfertigung und die Vergebung dadurch von all unserer Schuld. Herr, wir sind von Herzen dankbar dafür. Und ich bitte dich für alle, die hier zugeschaut haben, die zugehört haben, dass sie das auch erfahren dürfen, dass sie das auch glauben dürfen, dass sie das auch sehen dürfen, wie gut du bist. Hab Dank dafür, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.